D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Polizisten haben heute Blumen niedergelegt am Champs-Élysées für ihren Kollegen, der gestern Abend erschossen worden ist. Paris ist wieder Ziel geworden eines Attentats, diesmal kurz vor der Präsidentschaftswahl. Und ob das Einfluss hat auf den Wahlkampf um das Präsidentenamt, das klären wir gleich noch in dieser Stunde. Pascal Fischer ist heute Abend bei mir im Studio. Pascal, du hast eine Geschichte mitgebracht, von denen sollte es eigentlich mehr geben in diesen Tagen, weil die nichts zu tun hat mit Terroranschlägen oder anderen extremen Dingen, sondern es geht um was, sag mal?
Um einen Schatz, um ein bisschen Ärger und um immer noch ein Geheimnis.
Okay,
gut. Und ein Klavier.
Und ein Klavier, alles klar. Also, dazu gleich mehr von Pascal. Ich bin Sonja Meschkat, wünsche euch einen schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Und wie so oft nach einem Anschlag hat man erstmal mehr Fragen als Antworten. Heute ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Ein Mann in der Nähe von Tübingen, 28 Jahre alt, deutsche und russische Staatsbürgerschaft. Und er soll den Anschlag auf dem Bus von Borussia Dortmund verübt haben. Offenbar wollte er mit einem Kursverlust der BVB-Aktie ordentlich Gewinn machen. Max Bauer aus der ARD-Rechtsredaktion hat weitere Infos zu dieser Festnahme. Max, wie sicher ist sich denn die Bundesanwaltschaft, dass der Mann hinter dieser Tat steckt?
Die Bundesanwaltschaft ist sich ganz sicher. Die Sprecherin der Bundesanwaltschaft sagte heute Mittag bei der Pressekonferenz, dass man wirklich davon ausgeht, dass der Festgenommene auch der Täter von Dortmund ist. Es gibt ganz überwältigende Indizien, die wirklich diesen Verdacht bestätigt haben. Der Mann soll der Täter sein. Und jetzt ist ja auch gerade eben die Meldung rausgekommen, dass Haftbefehl erlassen wurde. Das heißt, auch der Haftrichter beim Bundesgerichtshof hat sich überzeugen lassen und hat den Tatverdacht als so dringend angesehen, dass er eben jetzt den Mann in die U-Haft gesteckt hat.
Wie sind die Ermittler denn überhaupt auf den Tatverdächtigen aufmerksam geworden?
Ja, das waren wohl wirklich diese Aktiengeschäfte, diese Spekulationsgeschäfte, die der Täter unternommen hat, um eben zu profitieren von einem Niedergang der BVB-Aktie, wenn eben möglichst viele Opfer zu beklagen gewesen wären bei einem solchen Anschlag. Dann wären seine Gewinne ganz hoch gegangen und diese Aktiengeschäfte, die kamen der Bank, über die diese Geschäfte gelaufen sind, wohl etwas komisch vor und dann wurde irgendwie die Finanzaufsicht verständigt und die hat sich dann an die Ermittler gewandt.
Weiß man denn jetzt eigentlich schon mehr darüber, wie dieser Mann vorgegangen ist? Also wo war der genau zum Zeitpunkt des Anschlags?
Ja, er hat sich wohl zwei Tage vor der Tat in diesem Hotel, in dem Hotel, in dem dann auch die BVB-Mannschaft einquartiert wurde, selber einquartiert und hat dort das Ganze vorbereitet, hat die Bomben platziert und hat aus seinem Hotelzimmer heraus diese Bomben dann mit freier Sicht auf den Anschlagsort gezündet. Diese per Fernsteuerung soll das gegangen sein. Und er hat auch aus seinem Hotelzimmer heraus am gleichen Tag auch diese Bankgeschäfte, diese Aktienspekulationsgeschäfte getätigt, online über die über den Online-Zugang des Hotels.
Wie gehen denn die Ermittlungen jetzt weiter? Also was ist zum Beispiel mit diesen anderen Bekennerschreiben, die aufgetaucht sind, die ja einmal irgendwie für sich reklamiert haben, dass der sogenannte Islamische Staat dahinter stecken soll? Dann gab es noch ein angebliches Bekennerschreiben von der Antifa. Wird es jetzt weiterverfolgt?
Ich denke nicht und da war den Ermittlern wohl auch schon relativ schnell klar, dass diese Bekennerschreiben wohl in die falsche Richtung führen, also gefälscht sind. Die waren sehr untypisch, auch die angeblichen IS-Bekennerschreiben, die hatten irgendwelche politischen Forderungen drin, dass zum Beispiel die Airbase in Ramstein geschlossen werden soll und sowas. Das ist eigentlich sehr untypisch für IS-Bekennerschreiben, haben da die Experten gesagt. Und diese Bekennerschreiben waren offenkundig auch nicht von dem sie hätten sein sollen. Also diese Spur wurde schon relativ schnell wohl verlassen und man ist dann auf die Spur des jetzt Festgenommenen gekommen. Das war wohl vielversprechender und der wurde ja auch schon seit einer Woche überwacht und jetzt haben die Ermittler eben zugeschlagen und ihn heute Morgen festgenommen.
Nach dem Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus des BVB hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Infos dazu hatte Max Bauer aus der ARD-Rechtsredaktion und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Was für eine perverse Idee. Spieler einer Fußballmannschaft umbringen wollen, um damit einen Gewinn an der Börse rauszuschlagen. Das wirft die Bundesanwaltschaft dem Mann vor, der den Anschlag auf den BVB-Mannschaftsbus verübt haben soll. Ein 28-Jähriger mit deutscher und russischer Staatsbürgerschaft. Der ist festgenommen worden. Es liegt jetzt auch offiziell ein Haftbefehl gegen ihn vor. Sein Motiv war offenbar Habgier, denn er hat mit sogenannten Put-Optionsscheinen gehandelt und offenbar auf Millionengewinn gehofft, wenn ein Spieler schwer verletzt oder sogar getötet geworden wäre vom BVB. Um das Ganze komplett zu verstehen, habe ich mit Kio Dörer gesprochen aus unserer Wirtschaftsredaktion. Kio, was hat sich denn der Mann von diesen Put-Optionsscheinen erhofft? Warum hat er die gekauft?
Also er hat sie gekauft, weil er darauf spekuliert hat mit den Optionsscheinen, dass der Kurs der BVB-Aktie fällt. Das macht man so, also ein Put-Optionsschein, damit erkauft man sich das Recht, diese Aktie eben für einen bestimmten Preis zu verkaufen. Sagen wir, er hat gesagt, okay, ich verkaufe diese Aktie dann für 5 Euro. Und dann passiert etwas, zum Beispiel ein Bombenanschlag, und dann geht der Kurs runter auf 1 Euro. Dann hat man sozusagen diesen Unterschied von 4 Euro mal die 15.000 Optionsscheine, die er gekauft hat. Diesen Gewinn wollte er natürlich haben und deswegen hat er diese Put-Optionsscheine gekauft.
Es heißt jetzt, dass dieser Tatverdächtige da sehr laienhaft gehandelt hätte an der Börse. Woran kann man das festmachen, dass er da laienhaft war?
Die Sache ist ja, dass die Polizei eigentlich relativ schnell ihm auf die Schliche gekommen ist, weil er sich eigentlich auch die falsche Aktie ausgesucht hat. Die BVB-Aktie ist, früher wurde sie eine Liebhaberaktie genannt, also ganz viele Privatanleger, vielleicht auch Fans, die diese Aktie haben. Sie wird nicht so oft gehandelt. Das heißt, wenn man dann irgendwie mit 15.000 Aktien kommt, das fällt auf, definitiv. Das war der erste Fehler.
Weil normalerweise würde niemand so viele Aktien kaufen.
Genau, also die Optionsscheine sozusagen.
Oder die Optionsscheine darauf,
genau. Mhm. Also wozu? Okay. Und dann ist auch noch die Sache, dass er hätte eigentlich nur Gewinn gemacht, wenn der Kurs richtig eingestürzt wäre. Und warum hätte man zu diesem Zeitpunkt eigentlich so eine Wette abgeschlossen? Also da war ja gar kein Anzeichen, dass die Aktie irgendwie einstürzt. Das heißt, da muss man schon denken, okay, da ist irgendwas schief, da ist irgendwas faul. Und das war genau das Problem.
Inwieweit wird denn das Spekulieren mit Verlusten von Aktienkursen bei Unternehmen überwacht? Und müsste das, wenn man jetzt mal sieht, was das für Auswirkungen haben kann, im krassesten Fall, müsste das dann nicht eigentlich verboten werden?
Also die Aufsicht bzw. die Kontrollmechanismen sind sehr stark. Also in diesem Fall zum Beispiel ist es den Leuten sofort aufgefallen dort, dass irgendwas falsch läuft. Und dann wurde auch diese Transaktion wurde gar nicht ausgeführt. Das heißt, er hat, also das ist gar nicht eingegangen. Er hat auch gar keinen Gewinn davon draus machen können oder gar nichts. Das heißt, die Kontrollmechanismen wirken schon. Also man schaut da rein und im gewissen Sinne auch für Insiderhandel oder Geldwäsche, dass da irgendwas ist, wird dann immer bemerkt, wenn irgendwas Außergewöhnliches gehandelt wird und das wird dann genauer untersucht. Das heißt, eigentlich ist das schon Mechanismus da und verboten werden. Die Sache ist ja, jetzt wird jeder sehen, wenn man sowas macht, da kommt einem jeder sofort auf die Schliche. Das war ja sehr offensichtlich und deswegen glaube ich jetzt nicht, dass das zu einem Verbot oder so führen müsste.
Gibt es denn auch einen positiven Effekt von solchen Put-Optionen oder sind die im Endeffekt einfach nur da, ja, für was dann eigentlich?
Also eigentlich sind sie ja dafür da, ursprünglich gesehen, um sich gegen fallende Kurse abzusichern. Das heißt also, sagen wir, ich habe eine Daimler-Aktie gekauft und ich gehe eigentlich davon aus, dass sie okay geht und so, aber es kann ja sein, dass vielleicht irgendwas passiert und der Wert total abstürzt. Ich habe aber dann mit diesem Put-Optionsschein habe ich dann sozusagen die Absicherung zu sagen, okay, ich kann diese Aktie aber zu diesem Preis definitiv verkaufen, so dass ich dann nicht mit einem Totalverlust dastehe. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel in meinem Portfolio oder so, sagen wir, DAX auf die Aktien im DAX zum Beispiel wette, dann kann ich mich mit einem Put-Optionsschein auf diesen DAX absichern, dass ich nicht das komplette Portfolio verliere, falls der Kurs abstürzt. Das ist die ursprüngliche Idee. Aber es wird natürlich auch zu Spekulationszwecken genutzt, oft auch gerne von Privatanlegern. Aber es ist sehr gefährlich, weil eben auch oft dadurch große Verluste, also also der Einsatz ist oft klein, aber es kann dazu führen, dass eben der Verlust groß wird.
Und ist das im Endeffekt auch ein Mittel oder eine Methode, um Geld zu machen mit dem Verlust von Firmen?
Ja, also man kann damit Geld machen mit dem Verlust von Firmen, das geht. Genauso wie man mit dem Gewinn von Firmen Gewinn machen kann. Also es geht eigentlich nur
in beide Richtungen.
In beide Richtungen, genau. Und man muss ja auch dazu sagen, es ist ja eine Wette, aber eine Wette braucht ja auch immer einen Gegenpart. Das heißt, wenn ich mich dagegen versichere, dass meine Aktie runtergeht, das heißt, wenn ich auf den Aktienabsturz wette, dann muss irgendjemand auf der anderen Seite diese Wette annehmen und sagen, ja, aber ich bin der Meinung, dass die Aktie hochgeht oder dass der DAX hochgeht. Das heißt, es ist immer so ein Nullsummenspiel eigentlich, in dem eigentlichen Sinne. Und mein Counterpart braucht man dann immer.
Was Put-Optionsscheine sind, was sich der mutmaßliche Täter beim Anschlag auf dem BVB-Mannschaftsbus erhofft hat davon, das hat Kio Dörrer geklärt aus unserer Wirtschaftsredaktion.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Am Wochenende ist es schon immer ganz gut voll in der Kölner Innenstadt. Und an diesem Wochenende, muss man sagen, wird noch mal eine ordentliche Schippe obendrauf kommen. 50.000 Demonstranten, 4.000 Polizisten und das alles nur, in Anführungsstrichen versteht sich, weil die AfD ab morgen bis Sonntag mit 600 Delegierten ihren Parteitag in Köln abhält. Die Querelen in der Partei gehen bis kurz vor Beginn erwartungsgemäß weiter. Alexander Gauland hat jetzt Frauke Petri vorgeworfen, sie sei spalterisch. Stefan Maas beschäftigt sich ja schon länger mit der AfD für uns und beobachtet ab heute das Geschehen für uns auch in Köln. Stefan, der Kölner Polizeipräsident, hat ja schon angekündigt, dass die Stadt zu einer Festung wird. Welche Auswirkungen hat die Sicherheitslage jetzt ganz aktuell auf den Parteitag?
Ganz erhebliche wahrscheinlich, denn wenn man hier, als ich eben vom Bahnhof zu Fuß hier hingekommen bin zum Hotel, das sind so etwa 10 Minuten Fußweg, da hat man schon gesehen, je näher ich ans Hotel rangekommen bin, sah man mehr Polizisten, es waren schon Straßensperren für morgen bereitgestellt. Also die Polizei rechnet wirklich damit, dass es unter diesen 50.000 Demonstranten, die sich hier angekündigt haben, eben auch viele Gewaltbereite gibt. Und gerade am Vormittag ist eine Veranstaltung geplant, die es sich zum Ziel gesetzt hat, diesen Parteitag auch zu verhindern. Das heißt, die Polizei rechnet auch damit, dass es hier Sitzblockaden geben wird, sodass man versuchen wird, dass die Delegierten gar nicht erst in den Veranstaltungsort reinkommen. Und auch, dass viele gewaltbereite Demonstranten anreisen könnten, gerade auch hier aus Belgien, was ja quasi in Köln um die Ecke ist, oder aus den Niederlanden auch. Und da setzt die Polizei eben schon darauf oder rechnet schon damit, dass es zumindest am Vormittag auch tatsächlich Schlachten mit der Polizei geben könnte und dass es eben auch zu Auseinandersetzungen zwischen Delegierten und hier den Demonstranten kommen könnte.
Bisher ist jetzt aber vorm Hotel noch nichts los, wo du irgendwie sagst, das geht jetzt schon los, dass die Leute von der AfD Schwierigkeiten bekommen, ins Hotel überhaupt reinzukommen.
Das noch nicht, aber man merkt eben, die Polizei, die ist hier schon in Wartehaltung und die rechnet nämlich eben schon für die frühen Morgenstunden damit, dass hier dann die ersten Demonstranten schon vor dem Hotel sein werden und eben versuchen, dass die Delegierten eben überhaupt hier ins Hotel reinkommen.
Du hast ja jetzt schon ein paar Parteitage von der AfD miterlebt, Stefan. Im Vorfeld hat ja die Parteispitze immer doch etwas uneinig gewirkt, gerade durch den Rückzug von Frauke Petri. Was erwartest du denn eigentlich für den Parteitag?
Das ist bei der AfD tatsächlich immer schwer zu sagen. Und ich habe eins gelernt, mit Frauke Petri muss man immer rechnen. Selbst wenn sie scheinbar mit dem Rücken zur Wand steht, hat sie oft noch einen Ass im Ärmel. Es hängt eben sehr stark davon ab, wie die Partei dann hier entscheidet. Also entscheidet sie sich für ein Spitzenteam zum Beispiel, dann müsste man gucken, welche Rolle wird Frauke Petri im Wahlkampf spielen als Parteivorsitzende, die dann ja nicht Teil dieses Teams wäre. Entscheidet man sich vielleicht mit gar keinem Spitzenteam anzutreten, dann wäre Frauke Petri als Parteivorsitzende automatisch irgendwie ja Spitzenkandidatin durch die Hintertür, hätte damit sicherlich einen Punktsieg gemacht. Dann hat sie auch noch zwei Anträge eingebracht, also die Abgrenzung nach rechts zum Beispiel, oder auch zu sagen, sie möchte die Partei auf einen realpolitischen Kurs bringen, während es eben andere gibt, namentlich Alexander Gauland, von dem sie sagt, er möchte die Partei eher in der Fundamentalopposition für lange Jahre halten. Da ist die Frage, wird dieser Antrag angenommen? Wie wird er abgestimmt? Scheitert sie damit oder kommt sie damit durch? Und aus all diesen Dingen wird man eben sehen, wer geht gestärkt und wer geht geschwächt aus diesem Parteitag eben hervor. Ist Frauke Petry jetzt im Moment, die am Boden zu liegen scheint, vielleicht doch die große Siegerin? Oder ist die Übermacht ihrer Konkurrenten doch so groß, dass sie am Ende eben an den Rand gedrängt wird und ein ähnliches Schicksal vielleicht sogar erlebt wie ihr Vorgänger Bernd Lucke, der dann ja damals aus der Partei gedrängt worden ist?
Dann lass uns noch mal ein bisschen aufs Inhaltliche gucken. Darum soll es ja eigentlich gehen, nämlich auch um das Parteiprogramm. Welche Themenschwerpunkte gibt es da?
Da geht es ganz stark natürlich um das Thema Flüchtlinge. Da möchte die AfD das Asylrecht, so wie es das jetzt im Moment ist, abschaffen und sagt, also man kann nicht allen Menschen hier in Deutschland Asyl gewähren. Die Partei möchte eine, so wie die CSU eine Obergrenze für diejenigen haben will, die ins Land kommen, möchte die AfD eine sozusagen Untergrenze haben, also eine Minusgrenze, möchte jedes Jahr etwa 200.000 Menschen hier aus dem Land abschieben. Dann geht es ganz stark ums Thema Islam, denn der gehört für die AfD nicht zu Deutschland. Man spricht sich gegen Minarette aus, man möchte keine Vollverschleierung in der Öffentlichkeit haben. Ich würde sagen, das sind so die prominentesten Themen, mit denen die Partei sicherlich dann auch ganz groß in den Wahlkampf ziehen wird.
Unser Korrespondent Stefan Maas zum Parteitag der AfD, der morgen und Sonntag in Köln stattfindet.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Der neueste Hype aus dem Silicon Valley ist zum allergrößten Matsch geworden. Juicero heißt eine Maschine, die Säfte pressen kann. Doch das Gerät macht sich gerade zum Spott im Internet. Pascal Fischer, du hast noch mal geguckt. Was soll denn dieses Wunderwerk der Technik können?
Ja, der Juicero soll für Säfte quasi das sein, was die Kaffeekapselautomaten bei Heißgetränken sind. Ne? Du musst regelmäßig so Säckchen nachkaufen, Tüten mit rohen Früchten drin und die Maschine presst sie dann aus.
Okay, warte mal, jetzt sollten wir hier eigentlich noch was hören, haben wir nicht. Was sollten wir hören, sag's mal gerade?
Naja, die machen wahnwitzig Werbung für das Ding, dass du also nichts mehr schälen und machen musst. Und ja, die preisen die Revolution des Trinkens an und des Bezahlens natürlich auch, denn das lieben die Investoren. Das ist ja quasi wie ein Abo-Modell, du musst immer was nachkaufen. Das Maschinchen sollte zuletzt nur noch $400 kosten. Es gab nur ein Problem jetzt. Du kannst die Tüten auch mit deinen Händen auspressen. Fast genauso schnell und genauso ergiebig wie diese Maschine. Das haben Bloomberg-Reporter vorgemacht. Die Investoren haben $120 Millionen ja gegeben. Die fühlen sich jetzt natürlich ausgepresst und werden pampig.
Ja, könnte ich so an Investorenstelle verstehen, ist auch ein bisschen peinlich, die Nummer. Wie hat das Unternehmen jetzt reagiert?
Ja, Juicero-Chef Jeff Dunn, der bemüht sich jetzt natürlich um Schadensbegrenzung, hat sich jetzt nochmal per Blogpost gemeldet. Das Gerät könne ja per WLAN über verdorbene Packungen informiert werden. Nur maschinengepresste Säfte schmeckten gut und ja, gestresste, arbeitstätige Papas, die könnten Arbeit und Denken an den Juicero abgeben. Schließlich müsse man kein Gemüse kaufen, waschen, schnippeln, pressen und dann alles nochmal sauber machen in der Küche. So funktionieren all diese Werbevideos eben. Das Netz lacht sich jetzt nur noch kaputt. Ne? Lügenpresse nennt es heise.de und Funniest Silicon Valley Fail nennt es die Huffington Post.
Und wir sagen, was für ein Saftladen.
Ja.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das hier, das ist Nadja, die arbeitet da, wo gestern der Anschlag in Paris passiert ist.
Dire que je suis surprise que ce soit arrivé. Non.
Überrascht habe sie das nicht, sagt sie. Nach allem, was schon passiert ist, war zu erwarten, dass es irgendwann irgendwo wieder losgeht. Wir leben jeden Tag mit diesem Gedanken. Nun haben sie gestern hier zugeschlagen. Das heißt, sie kommen heute nicht hierhin. Ich habe also keine Angst.
Ils ont frappé ici hier. Ils reviendront pas ici aujourd'hui.
Also eine fast schon pragmatische Einstellung zu der ganzen Situation. Ein Mann hat gestern um sich geschossen in Paris auf dem Champs-Élysées. Dabei ist ein Polizist ums Leben gekommen. Der Angreifer ist auch getötet worden. Welche Auswirkungen das hat auf die Präsidentschaftswahlen am Sonntag? Ich frage nach bei Barbara Kostolnik, unsere Korrespondentin in Paris. Barbara, erstmal zu den aktuellen Geschehnissen. Welche Infos gibt es noch zum Angriff von gestern Abend?
Also wir wissen jetzt, dass der Attentäter wohl ganz gezielt die Polizisten erschossen hat, also den einen Polizisten mit zwei Kopfschüssen, das hat der Generalstaatsanwalt gerade gesagt. Man weiß auch, dass er einen totalen Hass hatte, dieser Attentäter, auf Polizisten. Was man nicht so genau weiß, ist, ob ist, ob er ein radikaler Islamist war. Man hat nämlich keinerlei Anzeichen von Islamisierung gefunden bei ihm, außer diesen handschriftlichen Zettel, wo er die Terrortaten der Terrormiliz Islamischer Staat gutheißt. Aber das ist alles noch ein bisschen unklar, weil der ist ja schon 4-mal verurteilt worden zwischen 2005 und 2014, unter anderem wegen Mordversuchs an 3 Polizisten und kein einziges Mal wegen irgendwelcher islamistischer Umtriebe.
Ist es denn ein Einzeltäter oder gibt es noch irgendwelche Hintermänner, die ihn da vielleicht unterstützen?
Also man weiß, dass er am Abend alleine unterwegs war. Das ist bekannt. Man ermittelt jetzt natürlich in alle Richtungen. Es sind 3 Angehörige von ihm, werden gerade vernommen und befragt, ob sie irgendwas Genaueres wissen. Der Generalstaatsanwalt hat gerade auch gesagt, man weiß auch nicht, woher er seine Waffen hatte. Und man weiß auch immer noch nicht, ob es Hintermänner gab. Aber wir sind natürlich auch erst am Anfang der Ermittlungen.
Wie haben sich denn die Spitzenkandidaten dazu geäußert? Ich meine, es ist hier seit mittendrin in Paris im Wahlkampf in Frankreich. Was gab es da für Reaktionen?
Ja, das war die eigentlich erwartbare Reaktion, vor allem von der rechtsextremen Kandidatin von Marine Le Pen, die das natürlich sofort gekapert hat und für sich reklamiert hat, beziehungsweise gesagt hat, wenn sie Präsidentin gewesen wäre, hätte es diese Attentate überhaupt nicht gegeben. Dann gäbe es auch quasi den islamistischen Terrorismus nicht, weil sie hätte mit dem allen aufgeräumt. Also das war völlig erwartbar. Ein bisschen ins gleiche Horn hat François Fillon geblasen. Das ist der konservative Kandidat. Man sieht schon, die Konservativen, die zeigen sich jetzt als harte Truppe, als Law and Order Menschen, die den Terrorismus mit der Wurzel ausreißen wollen. Das war irgendwie ganz klar. Ein bisschen weniger radikal hat sich Emmanuel Macron geäußert. Das ist dieser parteilose junge Kandidat, der auch in den Umfragen noch vorne liegt. Der hat gesagt, wir dürfen uns jetzt eben nicht auseinanderdividieren lassen. Wir dürfen uns jetzt nicht selber radikalisieren und auf Gewalt mit Gewalt antworten. Allerdings hat er sich auch, finde ich, ein bisschen geändert, so, also zumindest im Tonfall, in der Tonart, weil er nämlich gesagt hat, er werde unerbittlich sein im Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Also da sieht man, der ist ja sehr jung und sieht auch nicht so aus, als würde er jetzt sofort der Präsident sein, wenn man das so sagen kann. Er sieht nicht so super präsidiabel aus, aber der muss sich natürlich auch jetzt abgrenzen von Fillon und von Le Pen und hat auch die Tonart ein bisschen verschärft jetzt.
Glaubst du denn, dass jetzt dieser Anschlag von gestern bei den Wählern noch irgendetwas umstimmen könnte? Also könnte sich da noch was verändern?
Das kann man ganz schwer sagen, aber was klar ist, ist, dass 30% aller Wählerinnen und Wähler noch nicht genau wissen, wen sie wählen sollen. Und das sind natürlich ziemlich viele. Und das kann jetzt sein, dass Marine Le Pens eine harte Hand verfängt und dass die Leute sagen, ja, wir brauchen jemand, der den Terroristen den Garaus macht. Oder dass sie sagen, wir dürfen eben auf keinen Fall eine radikale Partei wählen, die das Ganze eigentlich nur noch schlimmer macht, weil das ist ja im Prinzip auch das, was die Terroristen wollen, die islamistischen Terroristen, die wollen ja eigentlich eine radikale Regierung, damit die richtig so eine Spaltung in der Gesellschaft vorbei reinbringen können. Also man kann es wirklich nicht sagen. Was klar ist, das Einzige, was klar ist, ist, dass es ein Fotofinish geben wird am Sonntag und dass wir 4 Kandidaten haben, also den linksextremen Mélenchon, Emmanuel Macron, den Sozialliberalen, die rechtsextreme Marine Le Pen und den konservativen François Fillon, die alle um den Einzug sozusagen ins Finale kämpfen werden. Das ist das Einzige, was sicher ist.
Kurz vor den Präsidentschaftswahlen in Frankreich hat es einen Anschlag in Paris gegeben. Unsere Korrespondentin Barbara Kostolnik mit aktuellen Infos.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wäre doch eigentlich auch mal ganz schön, ne? Für so den kleinen Kirsch oder Apfel oder auch das Birnbäumchen oder die Weinreben. Jetzt, wo es kalt ist, da könnte man die doch einfach so richtig schön dick einmümmeln mit einem Wintermantel und einer Mütze und im Schal. Und dann müssten die Bäumchen im April nicht so frieren. Ja, also ihr merkt schon, dass das zwar eine gute Idee, aber keine ist, die man umsetzen kann. Winterklamotte an Pflanzen und Bäumen funktioniert nicht wirklich. Da müssen andere Methoden her, wenn es nachts noch mal Frost gibt, so wie jetzt gerade. Denn die Blüten der Obstbäume und auch der Weinreben, die sind sehr, sehr kälteempfindlich. Hubschrauber und Feuer, die können helfen. Und was es damit auf sich hat, das weiß Jürgen Vollmer von wetteronline.de. Jürgen, also Obstbäume, glaube ich, können temperaturtechnisch ja schon einiges ab. Nur mit den Blüten, da wird es schwierig. Also ab welchen Temperaturen wird es kritisch für die?
Also kritisch wird es im Grunde schon immer, sobald die Temperatur in den Gefrierpunkt unterschreitet, in den Frostbereich absinkt, dann hängt es natürlich noch ein bisschen davon ab, sind die Blüten schon richtig auf oder sind sie erst so gerade am Knospen? Je länger die, je weiter die auf sind oder wenn sie gar in der Vollblüte stecken, umso kritischer ist das. Wenn es dann länger als 1-2 Stunden unter Null bleibt, dann ist das ziemlich schlecht für die Blüten. Wenn sie noch halbwegs zu sind, dann können sie auch mal 3-4 Stunden, allerdings nicht weiter als allenfalls -2 Grad. Alles, was da drunter geht, da wird es dann wirklich lebensbedrohlich für die Blüten und aber auch für die Triebe der Weinreben.
Jetzt haben die Winzer ja gerade richtig Stress, muss man sagen, weil es ist eben nachts richtig, richtig kalt und es soll als Hilfsmittel eingesetzt werden, unter anderem Hubschrauber. Was soll das bringen?
Das ist eine ganz pfiffige Idee eigentlich. Ein Hubschrauber wird ja dadurch getragen, er kriegt Auftrieb in der Luft, indem er durch seine Rotorblätter jede Menge Luft von oben nach unten pumpt. Und genau dieser Abwind unter einem Rotor des Hubschraubers, der sorgt dann dafür, wenn er jetzt über einem Weinberg schwebt, dass aus Höhen so von 15, 20 Metern Luftmassen direkt runter auf den Boden gepumpt werden. Und wenn man jetzt überlegt, Frost um diese Jahreszeit, der entsteht direkt über dem Boden, so in den untersten 2, 3, 4, 5 Metern. Und oben drüber ist es meistens 2, 3 Grad wärmer. Ein Tick wärmer genügt aber oft schon bei leichtem Frost, um ganz einfach durch den Austausch, durch diese Verwirbelungen und durch die Zirkulation, die dadurch entsteht, um dadurch ganz einfach die Temperaturen wieder knapp über Null raufzuziehen. Und das reicht dann aber auch, um die Blüten leben zu lassen.
Und ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, also es gibt jetzt im Moment wirklich Winzer, die machen im Endeffekt Feuer an im Weinberg und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass es qualmt. Warum ist diese Kombination besonders gut für diese empfindlichen Weinblüten?
Nun, am kältesten wird, man nennt es ja auch Ausstrahlungsfrost, ein Begriff, der ist nicht ganz so geläufig, aber der beschreibt das sehr genau. Am kältesten wird es immer dann, wenn die Luft glasklar ist, keine Wolken da sind, kein Nebel da ist und kein gar nichts, dann kühlt die Luft vom Boden her ganz besonders schnell und stark ab. Und jede Trübung, die jetzt in der Luft ist, am besten natürlich durch zum Beispiel Nebel, also Wasserdampf, speichert aber Energie, speichert Wärme und verhindert dieses Abstrahlen und schnelle Auskühlen. Und Rauch ist so ein bisschen was Ähnliches wie Nebel. Allerdings, das muss ich auch gleich sagen, der ist lange nicht so wirkungsvoll, wie wenn es richtiger Nebel wäre. Sprich, man gewinnt vielleicht ein halbes Grad oder so. Das ist noch sehr umstritten, ob Rauch tatsächlich viel hilft. Was viel mehr hilft, ist natürlich das, was den Rauch verursacht, nämlich Feuer.
Okay, und wie stellt man das dann an? Also ich meine, das Feuer, wie kriegt man das in den Weinberg rein?
Ja, da werden hunderte von Kübeln, natürlich je nach Größe eines Weinbergs, klar, aber da werden derzeit wirklich hunderte von Kübeln mit Stearin, das ist eine wachsartige Flüssigkeit, man kennt das auch so vom Kerzenwachs, ne? So eine Flüssigkeit, die brennbar ist, aufgestellt und diese Kübel, die werden dann praktisch entflammt, etwa um Mitternacht meistens, weil es geht ja darum, in der zweiten Nachthälfte die Temperatur daran zu hindern, zu niedrig zu sinken. Die werden dann angesteckt, die halten ungefähr 8 Stunden und brennen dann, alle paar Meter ist dann so ein Kübel und der brennt dann richtig dieses Stearin runter. Und die Wärme, die dabei frei wird, die genügt denn schon, um etwa 2 bis zu 3 Grad sogar Temperaturanstieg zu erreichen. Und das ist eben genau der kritische Wert, den man braucht.
Ja, und wir müssen an dieser Stelle auch nochmal festhalten, die Winzer müssen mit diesen Maßnahmen wahrscheinlich weitermachen, weil es wird nochmal richtig kalt zum Wochenende hin. Hubschrauber und Feuer, damit die Obstbäume und Weinreben im April vor Frost wenigstens ein bisschen geschützt werden. Von Sonntag auf Montag, wie gesagt, nochmal richtig Bibberwetter. Infos dazu hatte Jürgen Vollmer vom wetteronline.de.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Dass Firmen gerne von Social Media Größen Retweets bekommen, das ist ja ein ganz cooler Deal. Im besten Fall kriegen ja beide Aufmerksamkeit und erhöhen ihren Marktwert. Bei der folgenden Geschichte muss man sagen, sind beide Seiten am Ende die Dummen. Mercedes hat in den USA geboten, passt mal auf, es gibt ein Auto für 20 Millionen Retweets. Und dann ist die Geschichte richtig absurd geworden. Pascal Fischer, erzähl uns bitte nochmal alles en Detail.
Ja, angesprungen auf dieses Angebot ist Abdi Nur, das ist ein 20-Jähriger aus dem Bundesstaat Maine in den USA. Der wollte nämlich seiner Mutter gerne ein neues Auto schenken und er und seine Crowd haben es dann innerhalb von Stunden auf 5000 Retweets gebracht. Das hat er BuzzFeed erzählt. Dann hat er bei Mercedes nachgefragt und die haben ihm ein Mercedes-Bild geschickt mit dem Hinweis, hier, ne, wo dann so der Fahrer ist, haben sie übermalt, hier könnte dein Gesicht drin sein. Also letztlich war das Bild die Belohnung.
Ja, okay.
Ja, Abdi Nur hat es zunächst aber nicht verstanden und nochmal nachgefragt, ob er seine Adresse schon mal hinterlassen solle. Antwort, er solle seine Vorstellungskraft anstrengen, dann könne er vielleicht auch das Motorengeräusch hören. Das schrieb ihm Mercedes.
Also das ist ein bisschen fies und das ist auch ein bisschen peinlich, aber es ist natürlich auch naiv von Abdi Nur, oder? Zu glauben, er könnte das da wirklich reißen?
Ja, also der fand das nicht so abwegig, weil ja zum Beispiel so die Fastfood-Kette Wendy's, die hat auch schon Essen für Retweets vertickt. Aber gut, ne, so ein Benz ist ja nochmal eine andere Hausnummer und Abdi Nur hat auch diese Million ja noch nicht voll gemacht. Mhm. Auf Twitter ist jetzt alles an Meinungen zu lesen. Fuck your brand, brüllen da einige Richtung Daimler. Andere raten Abdi Nur, hey, geh mal arbeiten und lass diesen Retweet-Nonsens.
Teures Auto gegen Retweets funktioniert am Ende leider doch nicht.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Damit ihr den Überblick nicht verliert, in diesem Wust von Nachrichten gibt's bei uns in der Redaktionskonferenz immer die Highlights aus unseren Wissensnachrichten, so auch heute und zwar genau jetzt.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Nacktmulle sind nicht nur lustig anzusehen, sie sind auch Überlebenskünstler. Forscher haben herausgefunden, dass die Tiere bis zu 18 Minuten ganz ohne Sauerstoff überleben können. Mit extrem wenig Sauerstoff kommen die Tiere demnach sogar mehrere Stunden aus. In der Fachzeitschrift Science berichten die Forscher, dass Nacktmulle dafür ihren Stoffwechsel umstellen. Eigentlich ist Sauerstoff nötig, um den Zucker Glucose im Körper zu spalten und lebenswichtige Organe damit zu versorgen. Die Nacktmulle sind aber in der Lage, ihren Stoffwechsel umzustellen und Fructose oder Saccharose zu verwenden, wenn nicht genug Sauerstoff da ist. Laut den Forschern ist es das erste Mal, dass so eine Fähigkeit bei einem Säugetier nachgewiesen wurde. Sie erklären das damit, dass die schrumpeligen Nagetiere an das Leben in unterirdischen Höhlen angepasst sind. Die Forscher hoffen, aus den Überlebensmechanismen der Nacktmulle vielleicht auch Lösungen für Sauerstoffmangel beim Menschen zu finden. Uniprofessoren und Wissenschaftler ziehen eher selten auf die Straßen, um zu protestieren. Das soll sich morgen ändern. Die UNESCO hat weltweit zum sogenannten March of Science aufgerufen. Tausende Menschen in mehr als 500 Städten wollen für mehr Anerkennung der Wissenschaften und gegen die Verbreitung falscher Thesen demonstrieren. Der Hauptprotestzug findet in den USA statt und soll direkt am Weißen Haus in Washington vorbeiziehen, damit auch Präsident Donald Trump etwas von ihm mitbekommt. Er gilt als forschungsfeindlich. Den Klimawandel nennt er eine Ente und er lässt sich immer wieder zu wissenschaftlich nicht belegbaren Thesen hinreißen. Laut der deutschen UNESCO-Kommission ist Wissenschaftsfeindlichkeit nicht nur in den USA ein Problem, sondern in vielen Ländern. Wissenschaftler würden bedroht und der Wert wissenschaftlicher Forschung grundlegend in Frage gestellt. Fliegende Autos? Gibt es in 5 Jahren. Das haben Firmen so oft angekündigt, dass es schon ein Running Gag ist. Jetzt hat ein Münchner Start-up zumindest einen Prototypen erfolgreich getestet. Das Elektroflugzeug der Firma Lilium Aviation hebt dank 36 Triebwerken senkrecht ab. Beim Vorwärtsflug wird es zusätzlich von Flügeln getragen und soll bis zu 300 km/h schnell werden. Der Prototyp hat aktuell nur einen Sitzplatz. Die Entwickler arbeiten nach eigenen Angaben aber an einem 5-Sitzer. Ihnen schwebt vor, ihre Flugzeuge als Lufttaxis einzusetzen. Sie glauben, dass sich so Probleme wie Staus und Verschmutzung in Großstädten lösen ließen. Noch ist der Elektrojet allerdings nicht für den deutschen Luftraum zugelassen. Lilium Aviation ist nicht die einzige Firma, die an fliegenden Autos arbeitet. Potenzielle Konkurrenten sitzen unter anderem in den USA, den Niederlanden und in China. Auch bei Airbus gibt es ein Projekt, das das Pendeln per Lufttaxi möglich machen soll. In der Vergangenheit sind schon mehrere Startups mit der gleichen Idee gescheitert.
D-Radio Wissen.
Die Radiowissen ist hier mit der Redaktionskonferenz. Verdammt, hätte ich doch nur mal vernünftig Klavier spielen gelernt. Das denke ich dann manchmal bei solchen Gelegenheiten. Das ist jetzt wieder so eine Sache, da denkt man, das passiert eigentlich nur im Film, dass man irgendwie Schätze findet in alten Möbeln oder Instrumenten. Ja, und es gibt einen Klavierstimmer in Großbritannien, der hat tatsächlich Gold gefunden. Und zwar in einem Klavier. Pascal Fischer, du hast dir das nochmal angesehen für uns. Was war denn da los?
Der Mann heißt Martin Backhouse und er wollte ein Klavier stimmen. Das war 110 Jahre alt. In einer Schule in Shropshire stand das rum. Und der Anschlag, der Tastenanschlag, der war irgendwie dumpf. Und unter den Tasten waren ja auch bestickte Beutel angebracht, sah Martin Backhouse dann. Der dachte sich, ist das ein Mottenmittel oder was? Aber nein, 913 Goldstücke waren in den Beuteln. 6 Kilo schwer das Ganze. Und ein Experte vom Britischen Museum in London hat das untersucht. Das sind wohl Münzen von der Mitte des 19. Jahrhunderts hin bis in den Ersten Weltkrieg hergestellt. Damals waren die mehr wert als ein Wohnhaus. Heute auch noch mehrere hunderttausend Euro.
Okay, und dieses Klavier hat jetzt seitdem in der Schule rumgestanden oder wo kam das her?
Nee, das hat zuerst noch einem Rentnerpaar gehört, 33 Jahre lang. Und dieses Rentnerpaar, das hat es erst vergangenes Jahr an die Schule verkauft. Tja, Schätze, die werden eben unter Besitzern und Findern aufgeteilt, also unter Schule und Klavierstimmer und die Rentner gucken in die Röhre. Ist jetzt alles schon ein bisschen her. Monatelang haben die Behörden dennoch nach den ursprünglichen Besitzern von damals gesucht, niemanden gefunden und jetzt die Suche aufgegeben.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Es gibt diese eine Sekunde, da erkennt man, ob der Schiedsrichter sicher ist, was seine Entscheidung angeht oder nicht. Es ist diese Sekunde nach dem Pfiff, das hat eine Studie der Uni Heidelberg jetzt belegt. Wenn der Schiri sich nicht sicher ist, dann sieht man das an seiner Körpersprache. Das will der Schiri natürlich nicht, passiert aber. Genauso wie uns im Alltag, wir wollen nicht unsicher wirken, können das aber nicht immer kontrollieren. Und deshalb jetzt ein paar Tipps, wie Körpersprache funktioniert, wenn ihr was entscheiden müsst und wie das in Zukunft vielleicht auch besser klappen kann.
Also eine gewisse Unsicherheit gehört zu jeder Entscheidungssituation dazu. Das heißt, die Stresssignale gehen zum Beispiel hoch. Wir berühren uns mehr im Gesicht. Die Körperhaltung wirkt vielleicht nicht mehr ganz so kraftvoll. Das heißt, die Gesten werden kleiner, die Körperhaltung ein bisschen eingefallener.
Alles insgesamt nicht mehr so überzeugend. Schlecht.
Und wichtig ist zunächst mal zu wissen, dass diese, ja, so eine gewisse Grundunsicherheit gehört zu jeder Entscheidung auch dazu. Es gibt nicht die 100% sichere Entscheidung im Leben.
Wenn Mimikexperte und Coach Dirk Eilert das so sagt, dann ist das der erste Schritt zum besseren Entscheiden. Druck raus, nicht verrückt machen. 100% Sicherheit gibt's eh nicht. Aber lieber Dirk Eilert, das kann ja jetzt nicht schon alles gewesen sein, oder?
Interessant, dass Sie das gerade fragen. Darüber muss ich mal einen Moment nachdenken.
Quatsch. Natürlich muss er darüber gar nicht nachdenken. Die Antwort ist sein erster Tipp. Es geht ums Zeitverschaffen. Denn anders als beim Schiedsrichter ist es absolut kein Nachteil, sich erst einmal Zeit zu nehmen.
Und spannenderweise gibt es auch dazu Studien, wie das wirkt, wenn man sich kurz einen Moment Zeit nimmt, bevor man antwortet. Und es wirkt in der Tat kompetenter und ja auch viel sicherer, wenn man sich einen Moment Zeit nimmt und mal darüber nachdenkt. Weil nur Menschen, die sich sicher fühlen, erlauben sich auch in so einem Moment, sich Zeit zu nehmen. Wie der König.
Der Schiedsrichter kann das nicht. Wir wohl. Es langsam angehen lassen. Wie der König. Und der König bekommt nun von Dirk Eilert auch ein paar konkrete Haltungsvorschläge.
Dann hilft es auf jeden Fall, darauf zu achten, sich aufzurichten. Also den Rücken gerade zu machen. Nicht in so eine eingesackte Körperhaltung zu verfallen, sondern sich aufzurichten. Vielleicht die unteren Augenlider so ein bisschen anzuspannen. Fokussiert zu gucken. Vielleicht die Hand an den Mund zu legen, so die typische Denkerhaltung.
Rücken gerade, check. Fokussiert schauen, vielleicht noch die Hand an den Mund, check.
Das strahlt in dem Moment dann auch eine Sicherheit aus und transportiert auch eine Sicherheit nach innen.
Das ist das vielleicht Spannendste an der Geschichte. Wenn ich meine Körpersprache im Zusammenhang mit meiner Entscheidung in den Griff bekomme, dann wirkt sich das auch direkt auf meine Entscheidung aus.
Die Kopfbewegung beeinflusst unsere Einstellung.
Die Erkenntnis ist nicht neu und doch erstaunlich. In den 80er Jahren wird mit College-Studenten eine Studie durchgeführt. Sie wissen nicht, worum es geht. 3 Gruppen. Die einen sollen nicken, die anderen den Kopf schütteln und die dritte hält still. Alle hören den gleichen Beitrag über die Erhöhung von Studiengebühren. Und am Ende werden sie gefragt, wie viel Studiengebührenerhöhung denn okay wäre. Diejenigen, die den Kopf schütteln, die wollen am wenigsten Erhöhung. Diejenigen, die still sitzen, sind in der Mitte und diejenigen, die nicken, die können sich sogar eine Erhöhung vorstellen. Das Sein bestimmt das Bewusstsein und umgekehrt. Nicht nur, wenn es um Studiengebühren oder um die Leitung eines Fußballspieles geht.
Und da mal bewusst in den Nicken zu gehen, das erleichtert es mir, dem anderen wirklich zuzuhören. Das öffnet meine Ohren. Das Nicken ist ein Ohrenöffner.
Der königliche Tipp: Rücken durchdrücken, fokussiert schauen und durch leichtes Nicken öffnen. Für den Alltag müsste das reichen. Und im Gegensatz zum Schiri:
Einen Moment Zeit nehmen darf sich jeder.
Ich muss die ganze Zeit an Markus Lanz denken, wenn ich das höre, vor allen Dingen mit dem Nicken und Zurücklehnen und dann nochmal so die Hand ans Kinn und drüber nachdenken. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, aber hey, zögern ist nicht schlimm, wenn es um Entscheidungen geht. Nehmt euch die Zeit. Warum, hat euch unser Reporter Stefan Beuting erklärt.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Der Flieger ist ja im Vergleich zur Bahn eine monstermäßige Kohlendioxidschleuder, wissen wir. Was vielen vielleicht nicht so klar ist, der Vorteil, den wir uns da genehmigen wollen, also dass wir besonders schnell dann sind, den gibt's oft gar nicht. Das Portal Go Euro hat Flieger und Bahn verglichen und das Ergebnis, die Bahn ist oft schneller. Pascal Fischer, du hast dir das nochmal angesehen für uns, also wie viel Zeit kann man da wirklich sparen?
Ja, das ist zum Teil wirklich wahnwitzig viel. Paris-Brüssel als Beispiel bringt 60% Zeitersparnis. Auch Thorsten Ramrath von Go Euro hat sich gewundert. Das sind nämlich 1,22 versus 4 Stunden.
Aber auch Brüssel-London quasi, das war auch sehr erstaunlich, da man ja im Prinzip auch noch über den Teich muss zwischen Belgien und England. Und das waren schon durchaus Zeiten, die mich erstaunt haben.
Ja, da bei Brüssel-London, da geht's auch um 2 Stunden oder über 4 Stunden.
Das ist ja dann schon mal ein extremer Unterschied. Woran liegt das?
Naja, vor allem an der Flugsicherheit natürlich. Check-in, da wird ja empfohlen, 60 bis 90 Minuten vor dem Abflug sollst du da sein. Und nach der Landung wartest du dann auch nochmal auf dein Gepäck. Dann ist der Flughafen oft weiter draußen als ein Innenstadtbahnhof.
Da würde ich sagen, sind das schon durchschnittlich 20 Minuten, die man dann nochmal dazu rechnen kann.
Ja, also musst du ja erstmal hinkommen. Und das ist noch nicht mal eingerechnet in der Studie. Also eigentlich ist die Zeitersparnis bei diesen Strecken dann noch größer.
Das habe ich mich nämlich auch gerade gefragt, weil so ein Bahnhof liegt ja meistens zentraler als ein Flughafen. Die sind meistens irgendwo vor den Städten und das muss man ja dann auch nochmal zurücklegen und mit einberechnen in die Zeit. Kann man diesen Zahlen denn trauen? Wie verlässlich sind die?
Naja, ich sag mal so, das ist natürlich ein Reisevergleichsportal. Die Daten zu den Zügen, die stammen von der Hakon, die programmiert Fahrplansysteme europaweit für Bahnstrecken im Großen und Ganzen. Sollte man also im Hinterkopf behalten. Ein paar Verbindungen, die gibt es auch eher innerhalb von Ländern, ne? Marseille, Lyon, Barcelona, Madrid, Madrid, Sevilla. Dann gibt es ja auch ein paar dieser sehr gut erschlossenen Strecken unter diesen 25 Strecken, also Frankfurt, Brüssel, Paris, Düsseldorf, Paris. Das geht natürlich schnell, ne? Statt jetzt Manchester, Edinburgh, hätte man ja auch Edinburgh, Moskau checken können.
Stimmt, das hätte sich wahrscheinlich richtig gelohnt. Gibt es auch Städteverbindungen, wo die Bahn nicht so viel schneller ist als der Flieger?
Ja, gibt's auch. Zwischen München und Wien sparst du nur 15 Minuten, zwischen London und Paris nur 9 und zwischen Rom und Venedig nur 3. Das liegt eben wieder an den Gegebenheiten, ne, so Abfertigungszeiten und so weiter. Das meiste ist ja eh in so einem, wie soll ich es nennen, europäischen Kernland, alles dicht beieinander. Nicht aufgeführt ist zum Beispiel Berlin-Frankfurt. Laut Thorsten Ramrath ist eine halbe Stunde da schneller. Das Flugzeug ist eine halbe Stunde schneller. Aber
das Projekt ist ja entstanden aus dem Gedanken, das zum Earth Day zu machen und zum nachhaltigen Reisen. Selbst eine halbe Stunde würde ich als Reisender durchaus mal in Kauf nehmen, um eben ökologischer zu reisen. Und da kann es eben dann durchaus auch mal dazu kommen, dass der Flieger natürlich schneller ist.
Ja, und auch das ist aufgeführt, eingespartes Kohlendioxid bzw. der Treibstoffverbrauch. Und das ist beim Flugzeug wirklich oft das 5- bis 10-fache.
Kann man nicht oft genug betonen, dass das so ist? Nochmal zur Zeit. Eigentlich müsste das doch jedem klar sein, dass Fliegen nicht so schnell ist, wie man denkt. Dachte ich zumindest.
Ja, das ist wahrscheinlich so einer von diesen klassischen Fehlschlüssen unseres Gehirns. Wir denken eher an das fesche Flugzeug, anstatt an dieses Rumgammeln am Gate.
Klar, wenn man 5 Minuten drüber nachdenkt, diese Gedanken kommen oft dann leider auch erst zu spät, wenn man dann am Flughafen sitzt und denkt so, oh, ich war jetzt schon wieder 1,5 Stunden unterwegs. Ich denke, dass viele Nutzer durch die Erziehung da irgendwie hin konditioniert wurden.
Oh, steile These. Ich vermute aber, wir sehen einfach viel mehr Werbung mit Flugzeugen und dem Versprechen, da schnell ganz woanders zu sein.
Bahnreisen sparten mächtig Zeit in Europa, zumindest auf den zentralen Verbindungen. Das sagt das Vergleichsportal Go Euro. Pascal Fischer hat sich das Ganze nochmal genauer angesehen für uns und für euch. Und das waren die Ergebnisse. Und das war auch schon wieder die Redaktionskonferenz für diese Woche. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Nächste Woche, Montag, geht es natürlich weiter mit der Redaktionskonferenz ab 18.15 Uhr. Pascal und ich wünschen ein 1A, prima, fantastisch, tolles Wochenende. Habt es gut und wir hören uns bald wieder. Macht's gut.
Tschüss.
Mein Name ist Sonja Meschkat. Bis bald.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
Mehr auf deradiowissen.de.